Kennst du das? Du bist morgens in Eile, ziehst schnell dein Lieblingsshirt an, schnappst dir einen Kaffee und zack, ein Fleck. Keine Panik, Persil Discs retten den Tag. Mit ihrer kraftvollen Formel beseitigen sie selbst die hartnäckigsten Flecken. Für tiefenreine Wäsche. Einfach die Disc in die Trommel werfen. Und der Rest? Das macht deine Waschmaschine. Weil du immer dein Bestes gibst. Probier jetzt die besten Discs von Persil. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Es ist Freitag und ich bin maßlos enttäuscht. Enttäuscht von Alex Steudel. Alex, du weißt, warum ich enttäuscht bin.
Ich bin fußballfremd gegangen, podcastfremd
gegangen. Du bist fremd gegangen und zwar bei Mike Nöcker. Was hast du da gemacht? Wieso gehört deine Liebe nicht einzig und allein Fever Pitch? Wie kannst du zu anderen Podcasts einfach mal eben die Seiten wechseln? Erzähl mal.
Mein großer Lebenstraum war schon immer, an einem Tag in zwei verschiedenen Podcasts über dasselbe Thema zu reden. Und den habe ich mir jetzt erfüllt. Wobei das ja gestern aufgezeichnet wurde, aber heute ausgestrahlt. Und ich habe sozusagen das Podcast-Double gewonnen jetzt.
Bei welchem Podcast warst du denn zu Gast? Erzähl.
Bei Fußball MML Daily mit Mike Nöcker. Und wir haben über den kommenden Bundesligaspieltag gesprochen und ein bisschen über die zweite Liga und auch ein bisschen über, wo wir herkommen. Ich habe ein bisschen erzählt, was mein Lieblingsverein ist und so weiter und so fort.
Aber da musstest du ja Stuttgarter Kickers erwähnen. Ist das kein Bundesliga-Podcast?
Ich habe das auch dort erzählt. Das ist jetzt für alle lustig, die sich vielleicht beide Podcasts angucken. Ich muss jetzt sowieso sprechen, dass sich nicht alles wiederholt. Aber das muss ich wiederholen. Stuttgarter Kickers sind ja 2 Jahre in der Bundesliga gewesen, wie du weißt.
Großen Sieg mal bei Bayern München geschafft, ja.
Ah, nein, zwei Siege sogar. Bayern München. Sie haben 4-mal gegen Bayern gespielt und haben 2-mal gewonnen und 2-mal verloren. Das heißt, das ist wahrscheinlich der einzige Club in Deutschland, der ein ausgeglichenes Punktverhältnis zu Bayern München in der Bundesliga hat. Und das eine war das legendäre 4-1 in München, worauf Jupp Heynckes entlassen wurde. Und das andere war zu Hause gegen, ich glaube, 2-0 gegen Bayern München. Und damals hat Wolfgang Wolf noch, da hat eines der beiden Tore geschossen. Und es war ein sensationelles Spiel, sensationeller Tag in der Geschichte der Stuttgarter
Kickers. Also ein schönes Zuspiel, gar nicht abgesprochen. Du erzählst noch aus Zeiten, als die Bundesliga richtig spannend war, dass sogar die Stuttgarter Kickers gegen Bayern München gewinnen konnte. Wenn ich mir jetzt die Bundesliga-Tabelle angucke, Alex, da sieht alles eigentlich so wie erwartbar aus nach dem dritten Spieltag. Bayern Erster, Dortmund Zweiter, RB Leipzig Dritter. Genauso habe ich es auch erwartet am Ende der Saison. Und unten im Abstiegskampf die beiden Aufsteiger, FC St. Pauli und Holstein Kiel auf den beiden letzten Plätzen. Und Bochum muss erneut, wenn ich so liebe, in die Relegation. Meinst du, wir können uns an dieses Tabellenbild gewöhnen? Es geht nur noch um die 12 Plätze dazwischen im Restverlauf der Bundesliga.
Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Normalerweise ist ja am Anfang wenigstens ein bisschen Tohubau, Wohu in der Tabelle und man freut sich, dass irgendwelche Mannschaften da oben stehen, die man da nicht erwartet hat. Und tatsächlich, also bis auf Heidenheim, die stören quasi ein bisschen auf Platz 4 und auf Stuttgart, die relativ weit unten sind, ist eigentlich alles so ähnlich, wie man es eigentlich auch am Saisonende erwarten könnte. Stimmt schon. Also ich hoffe, dass sich da noch einiges tut. Ich befürchte gerade ein bisschen, dass Bayern München sich jetzt sein Horrorjahr hinter sich gebracht hat und wieder auf Kurs ist. Wie gesagt, es sind nur 3 Spieltage, aber es ist schon sehr beeindruckend, was die jetzt bisher abgeliefert haben, ne, in 3, 4, 5 Pflichtspielen. Also scheint alles gut zu laufen momentan oder läuft alles gut.
Du hast ja für ein bisschen Verwirrung gesorgt in der Fußballgemeinde. Ich schaue jetzt gerade, während wir sprechen, mal ganz kurz nach. Die Texte, die wir hier veröffentlichen, werden ja auch gestreamt zu unseren lieben Kollegen von OneFootball. Und dort hattest du tatsächlich VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund 3-11 getippt und mächtig Aufregung in der Community verursacht. Wieso machst du so ein gewagtes Ergebnis wie 3-11?
Das ist ja gar nicht 3-11, das war ein Darstellungsfehler. Der Witz ist, das nächste Spiel war 1. FC Heidenheim und die 1 von 1. FC Heidenheim ist in die andere Zeile gerutscht und deswegen stand da statt Stuttgart-Dortmund 3-1, stand Stuttgart-Dortmund 3-11 und natürlich gibt es dann viele, die sich ganz, ganz furchtbar aufregen. Das ist ja immer das Schöne an auch an meinen Kolumnen, wenn ich die schreibe, wenn ich jemanden einem Verein auf die Füße trete, Achtung, schiefes Bild, also wenn ich einen Verein ärgere, melden sich natürlich die Hardcore-Fans und kündigen die Freundschaft und noch schlimmer, kündigen den Newsletter. Und die muss man dann immer wieder einfangen, nett antworten und meistens antworten sie dann auch wieder nett zurück. Aber genau, da geht es ein bisschen rund. Aber das gleiche Thema hatte ich Anfang der Woche mit meiner Kiel-Kolumne wegen der Überschrift. Ist das Kiel oder kann das weg? Haben sich auch ganz viele furchtbar aufgeregt und waren aber auch alle dann nett, als ich erklärt habe, dass es natürlich nicht ganz ernst gemeint ist. Und das ist ja
gehen wir mal die beiden Themen systematisch durch. Du schätzt, dass der VfB Stuttgart Borussia Dortmund besiegen wird. Was veranlasst dich zu dieser grotesken Meinung?
Also erstens mal ist es ja ein Heimspiel. Zweitens, darüber habe ich auch in dem benachbarten Newsletter Podcast gesprochen.
Beim Kollegen Mike Nöcker meinst du? Ja, also als du fremdgegangen
beim Kollegen,
bist. Ja?
Beim Weltberühmten.
Genau, mich zurückgelassen genau. Hast,
okay. Ist der VfB Stuttgart natürlich schon bekannt für sein Wahnsinnspublikum, für die unfassbare Stimmung, die dort herrscht. Und am Sonntag, am späten Sonntagnachmittag wird da, glaube ich, so richtig was abgehen, weil es ja jetzt ein echter erster Höhepunkt ist. Na gut, also in der Bundesliga, den anderen Höhepunkt hatten sie in Madrid. Und ich habe einfach gedacht, okay, der Heimvorteil wird sich eben dann zu Stuttgarts Gunsten auswirken. Und 3-1 ist immer mein Lieblingstipp allgemein, weil ja Spiele meistens, wenn sie knapp sind und 2-1 stehen, oder ganz oft führt es ja dazu, dass die andere Mannschaft alles reinschmeißt und sich dann einen Konter einfängt. Deswegen tippe ich immer gern 3-1.
Ich erzähle dir gleich mal, was mein Lieblingsergebnis ist, und zwar auch aus einem sehr historischen Grund. Aber 3-1. Der VfB Stuttgart hat ja bei Real Madrid verloren unter der Woche in der Champions League und hat eigentlich großartig gespielt, hätte in der ersten Halbzeit schon etliche Tore schießen können. Am Ende dann doch auch selbstverschuldet verloren. Ist die Enttäuschung nicht so groß oder sieht man das Positive, dass man immerhin mithalten konnte? Damit hat ja nicht jeder gerechnet.
Ja, also ich glaube letzteres, also die Reaktion hat man ja auch gesehen. Auf der einen Seite war da diese Freude, dass man da dabei ist. Ich hatte schon so, als die da einliefen und die sozusagen die Champions League Hymne lief und wie die sich so bewegt haben, wie die geguckt haben, dachte ich, oje, oje, die freuen sich ja mehr, dass sie da sind, als sich aufs Spiel zu konzentrieren. Aber das haben sie ja wirklich sehr beeindruckend dann gemacht. Aber sie haben es halt, also ich habe tatsächlich, es klingt jetzt komisch, aber ich habe quasi keine Sekunde gezweifelt, dass sie verlieren werden, weil das ist halt ein ganz klassisches Real Madrid Spiel gewesen.
Reißt du dich auch in diesen Mainstream ein? Oh, typisch Real Madrid und so weiter.
Es ist ja so, 80 Minuten.
Es ist doch klar, dass die am Ende eher gewinnen
als verlieren. 80 Minuten rumstehen, 80 Minuten, Kräfte sparen, bisschen mitmachen. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist eigentlich ein bisschen wie Leverkusen letzte Saison. Die wissen alle, dass sie es am Ende eh gewinnen werden in den letzten 10, 15 Minuten. Und so kam es ja dann auch. Und das andere Spiel, das gleiche Gefühl hatte ich lustigerweise bei Brügge gegen Dortmund. Da habe ich irgendwie auch nicht gezweifelt, dass die das am Schluss noch drehen werden. Die anderen, die haben zwar alles reingeschmissen und das sah alles super aus, aber das ist halt die Art, und von Madrid offenbar zu spielen, das haben wir jetzt schon so oft gesehen, dass man immer denkt, oh, die lassen sich aber ganz schön überrumpeln vom Gegner und die lassen sich ja ganz schön herspielen und so weiter, aber die haben halt das Selbstbewusstsein, zu sagen, das Ding drehen wir am Schluss nochmal. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, Stuttgart hat da schon trotzdem ganz viel Selbstbewusstsein mitgenommen. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt tippe ich mal für den VfB, weil ich komme ja aus Stuttgart. Ich meine, ich muss ja auch
ein Kickers-Fan aus Stuttgart tippt für den VfB. Das ist natürlich schon etwas, wo du so nochmal noch ein bisschen warten solltest, bis du zu deiner Mutter nach Stuttgart mal zurückkehrst. Ne?
Meine Mutter ist natürlich kein Kickers-Fan. Meine Mutter, ich bin ja aufgewachsen quasi in Rufweite zum damaligen Neckarstadion. Und als Kind war ich da auch. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit dieser Hasskonkurrenz, die sie ja vor allem, also hier in Hamburg kennen wir das ja, St. Pauli und HSV. Gibt in Hamburg auch Leute, die beiden Vereinen es gönnen zu gewinnen, aber ich bin es weit davon entfernt, Stuttgart was Schlechtes zu wünschen.
Trotzdem kommt ja auch Borussia Dortmund mit dem Selbstbewusstsein aus einem Auswärtssieg in der Champions League, außerdem mit Guirassy vorne im Sturm, ja. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass der VfB das meistern wird. Gehörst du zu den Journalisten, die profunde Tipps abgeben, um dann zu lernen, dass wer Ahnung hat, keine guten Tipps abgibt?
Ja, habe ich ja in meiner Kolumne auch geschrieben, wie ich immer leide, wenn ich, also ich schreibe sehr gern Kolumnen darüber, über Spiele, die schon abgepfiffen wurden, weil ich dann wunderbar begründen kann, dass doch eh klar war, dass es so ausgeht. Und ich schreibe sehr ungern Kolumnen darüber, über Spiele, die anstehen, weil ich lehne mich ja dann auch gern jetzt hier wie bei Stuttgart aus dem Fenster. Und dann bin ich immer so, dann habe ich so eine Grundnervosität, bis das Spiel stattfindet. Und während das Spiel läuft, kann ich es nicht gar nicht richtig genießen, weil ich die ganze Zeit denke, oh Gott, wenn jetzt dein Tipp nicht in Erfüllung geht, dann lachen sich alle tot über dich. Und ist doch klar gewesen, dass natürlich gewinnt Dortmund in Stuttgart. Ich meine, die sind doch viel besser und so weiter. Also ich kann dann auch ein Spiel nicht so richtig entspannt angucken. Und ja, ich bin eigentlich historisch ein lausiger Tipper. Aber ich bin so eine Tippspielgruppe, wo immerhin, glaube ich, 40 Menschen die ganze Saison über tippen. Und tatsächlich hatte ich die letzte Saison, also jetzt nicht die abgelaufen, sondern die davor, gewonnen. Ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist, weil jetzt in der letzten Saison war ich dann wieder Vorletzter oder so.
Ich kann dir das genau erklären. Ja. Vielleicht hast du dann doch nicht so viel Ahnung vom Fußball und bist deswegen ein guter Tipper.
Das Schöne ist ja, dass die, ja, aber das würde ja dann nur für ein Jahr gelten, weil sonst gilt ja genau das Gegenteil. Also ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Experten gesprochen habe, dass die auch gründlich daneben liegen und habe echt schon lustige Sachen damals oder erlebt von Leuten, wo du dann denkst so, ja gut, also wenn der es nicht weiß, wer dann? Aber das ist halt eben das Tolle am Fußball, und das ist auch kein Spruch, das ist in anderen Sportarten eben nicht so, finde ich. In der Sportart, in der halt 20 oder 40 Tore in einem Spiel fallen, wie im Handball, oder in der Hunderte von Punkte erzielt werden im Basketball, da kann man halt einen Fehler sofort wieder gut machen. Im Fußball eben nicht. Du hast einen blöden Schuss, der reingeht, die andere Mannschaft stellt sich hinten rein, du hast dann nochmal zwei Latten-Treffer und dann hast du das ganze Spiel verloren. Das ist halt das Tolle.
Also, wenn ihr richtig gute Texte lesen wollt von Alex Steudel und nicht nur so Plattitüden, die er hier gerade absondert im Podcast, wie wir gerade hier hören, ja, diese Fußballweisheiten, die nichts bringen, ja. Auf www.
Ich wechsle zu MML Daily, wenn du so weitermachst. Ich lasse mich auf die Transferliste setzen.
Ja gut, die Ablöse ist ja klein. www.feverpitch.de, da kann man den Newsletter abonnieren, kostenlos, und dann die Stollkolumnen montags, mittwochs und freitags lesen. Und dazwischen gibt es immer den Senf von mir. Kommen wir mal rüber zu einem neuen Thema.
Das Thema des Tages.
Werder Bremen gegen Bayern München. Company hat ja wirklich eine Siegesserie jetzt hingelegt. Wir waren ja ein bisschen skeptisch, ob er als Bundesliga-Neuling da wirklich bestehen kann. Er ist Abstiegstrainer aus der Premier League. Und jetzt hat er sogar in der Champions League einen Rekordsieg eingefahren. 9:2, handelt dieses Star-Ensemble ganz gut. Odyssee gefällt mir unfassbar gut, gerade bei Bayern München. Haben wir uns, obwohl er beim HSV gespielt hat, in Company getäuscht?
Also getäuscht würde ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt nicht behauptet habe, dass es nicht geht, aber oder kann mich nicht erinnern, aber ich gebe zu, dass ich skeptisch war. Und es scheint wieder so eine Konstellation zu sein, wie wir sie ja schon ein paar Mal bei Bayern erlebt haben, Spieler, Trainer, die vielleicht ein bisschen längere Leine lassen, und die Spieler danken es ihnen, so wie mit Flick oder Jupp Heynckes, oder ich weiß nicht, ob Hitzfeld auch ein bisschen so war, auch wenn er ja sehr, sehr streng sein konnte. Es könnte sein, dass das so eine Konstellation ist. Bis jetzt deutet alles darauf hin, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass jetzt natürlich richtig harte Spiele erst noch kommen. Und dazu zähle ich jetzt mal nicht Werder Bremen, sondern, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder böse Briefe, sondern Leverkusen ist ja, glaube ich, demnächst. Aston Villa ist demnächst. Also da ist natürlich, da werden wir sehen, wie gut das funktioniert. Und vor allem werden wir es dann sehen, ist ja immer mein, sage ich ja immer wieder, Bayern München weißt du immer erst im Februar, März, wie gut sie wirklich sind. Bis dahin ist immer gebremster Schaum und warm machen fürs große Finale. Da fallen die Entscheidungen. Da können wir jetzt monatelang, Vincent Kompany in den Himmel heben, wenn der sein Achtelfinale verliert gegen Sparta Prag oder gegen wen, eine dieser 429 Mannschaften, die in der Champions League spielen, dann war alles total schlecht und hat überhaupt nichts funktioniert. Das ist halt leider so für uns zum Glück. Wir können auch immer schön unsere Meinung wechseln, aber ja, bis jetzt ist es super, kann man nicht anders sagen, besser hätte es eigentlich fast nicht laufen können. Ja. Deswegen wird auch Bremen verlieren mit 1:4.
Ohne Heidenheim hinten dran, also das ist nicht 41 wird. Ja.
Ohne 1:4, kein 1:41.
wir sehen an der Tabellenspitze, wir haben eben drüber gesprochen, Bayern München und Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat einen großen Umbruch gemacht. Sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Glaubst du wirklich, dass das auf einen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen beiden hinausläuft? Du warst ja sehr kritisch bei den Transfers von Bayern München. Hast du dich getäuscht?
Bisher ja. Also bisher funktioniert es sehr gut. Borussia Dortmund hat sich natürlich gut bedient in Stuttgart. Mhm. Hat natürlich auch Anton super Talente, die jetzt
und
Gerasi ist natürlich genau. Ja, also das ich bin immer so leicht skeptisch bei Dortmund, weil die immer so ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen hallodrihaft spielen, also so ein Brand, das hat mich immer noch nicht ganz überzeugt.
Aber
also,
was denn nicht? Was denn nicht?
Jemand,
hat jetzt die 10 auf dem Rücken, so, hat zwischenzeitlich die Kapitänsbinde gehabt.
Der hat sie, aber die 10 nur auf dem Rücken. Der hat sie nicht im Kopf sozusagen. Und das fehlt mir bei Dortmund immer noch ein bisschen. Da wird mir noch ein bisschen, da fehlt mir noch so eine richtige Struktur, so eine richtige Führung. Aber gut, das vielleicht entwickelt sich das ja. Aber spielerisch sieht das schon ziemlich gut aus. Aber ich finde auch tatsächlich, die Tabelle sieht jetzt ein bisschen komisch aus, dadurch, weil Leverkusen ein Spiel verloren hat. Aber die spielen ja schon. Also die Spiele, die ich bis jetzt auch gesehen habe von denen, das ist schon überragend. Immer noch, wie die den Ball laufen lassen. Die sind für mich immer noch Mitfavorit um den Titel. Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Bayern vor Leverkusen und dann vielleicht Dortmund.
Aber Vincent Kompany, quasi Neuling in der Bundesliga als Cheftrainer. Nuri Sahin auch Debütant in der Bundesliga. Ist das Zufall, dass so zwei junge Trainer Maßstäbe jetzt setzen? Oder ist es genau das Gegenteil? Erfrischend, weil sie eben nicht in einem Trott trainieren und deswegen keine Vorbelastung haben, vielleicht bei den Spielern, mit denen sie irgendwas etwas ausfechten müssen.
Also gefühlt ist es ja so ein bisschen in Mode schon in den letzten Jahren Alonso gewesen, auch, ne? Mit jüngeren, mit jüngeren, unerfahrenen, in Anführungsstrichen, nicht nur Anführungsstrichen, sondern unerfahrenen Trainern ins Rennen zu gehen. Und jetzt ist vielleicht durch Alonso so ein bisschen diese Einstellung weggebrochen, wir müssen immer einen großen Namen holen. Und die Bayern haben ja in den letzten Jahren sozusagen wirklich große Namen gehabt und ich finde es gut. Mutig ist es auf jeden Fall, weil ich bin dann auch immer so im ersten Moment, eigentlich denke ich, ist doch super. Und dann denke ich, wie will der denn Sahin Borussia Dortmund führen? Wie will der denn Kompanie Bayern München führen und so? Der ist doch viel zu jung, der hat doch gar keine Erfahrung und so weiter und so fort. Aber das ist doch schön, wenn man mal was Neues probiert. Und da finde ich, muss man dann schon auch die Vereinsführungen loben, dass sie den Mut haben. Gut, bei Bayern München war der Mut ja ein bisschen erzwungen, weil wievielte Lösung war Kompanie. Also sie hätten es ja gern anders gehabt, aber jetzt ist es halt so und das wird auch für die Zukunft, glaube ich, Auswirkungen haben, wenn das funktioniert, dass immer mehr Vereine sich auch trauen und sagen, ich hole mir jetzt frisches Blut und nicht wieder so ein Trainer, der schon 24 Vereine hatte und jetzt halt zum 25. Mal wechselt. Das macht das Ganze ja auch viel interessanter, finde ich. Und frischer, weil die Bundesliga hat ja finde ich, das Problem, dass sie so ein bisschen alt wirkt. Also gerade auch, was Publikum und Fans und so weiter angeht, wir merken, da kommen jetzt überall diese ganzen Baller und Icon-Leagues, die Jüngeren erreichen und so. Und vielleicht hilft es auch ein bisschen mal, an jüngere Leute ranzukommen, wenn die nicht immer, ich sage jetzt mal übertrieben, so Opas wie uns in der Pressekonferenz.
Wenn du mich nur einmal Opa nennst, ich weiß, wo du wohnst und das hat Konsequenzen.
Was sonst noch so los ist?
Gucken wir mal in den Tabellenkeller. Du hast es eben schon erwähnt, du hast eine Kolumne geschrieben. Ist das Kiel oder kann das weg, glaube ich, war die Überschrift. Du hast sie vorgeschlagen, ich habe sie durchgewunken bei Fever Pitch. Wieso haben die Leute sich beschwert? Du bist ja bekannt dafür, ein bisschen suffisant an die Themen ranzugehen.
Ja, also natürlich, weil ganz, also richtige Fans, und das kann ich auch verstehen, die haben große Probleme mit Sarkasmus und wenn man sich über sie lustig, also mit Kritik können sie leben, aber wenn man sich anfängt, über sie lustig zu machen, das dann ist manchmal, ist bei Fußballern und Fußballprofis übrigens auch so, die Erfahrung habe ich immer gemacht in meiner Zeit als Reporter, ganz dünnes Eis, so, deswegen mache ich es erst recht. Aber wenn man sich das mal anguckt, also gerade vor, also ich habe schon jetzt Kiel über 90 Minuten nicht gesehen, aber ich habe relativ viel gesehen von Kiel gegen Bayern und das fand ich schon, also selten ist gesehen, so deutlich gesehen, dass eine Mannschaft überfordert, also nicht nur spielerisch, sondern auch wirklich mental überfordert ist. Das war einfach natürlich blöd, dass man gleich am Anfang gegen Bayern München spielt, aber das war echt schon so ein Spiel. Also das hätte auch genauso wie Zagreb höher 9-2 ausgehen, in 9-2, nicht 9-1 ausgehen können. Da hat man schon echt die Schwächen gnadenlos gesehen. Und bei St. Pauli ist es ähnlich, finde ich, wobei die mich spielerisch noch ein bisschen mehr überzeugen. Aber auch da sieht man einfach, das Potenzial ist natürlich bei St. Pauli schon da. Aber man merkt einfach, dass die sich auf neuem Terrain bewegen und total verunsichert sind. Und dann helfen natürlich Niederlagen auch nicht. Und wenn du mit 0 Punkten in ein Spiel gehst gegen eine andere Mannschaft, die 0 Punkte hat, also Bochum, der 0-Punkte-Gipfel, dann ist natürlich für mich die Mannschaft Favorit, die das natürlich schon in- und auswendig kennt. Und das ist halt Bochum. Die sind schon durch alle Tiefs gegangen, die man sich vorstellen kann. Die haben Heimrecht. Und da würde ich jetzt relativ wenig Vermögen auf Kiel setzen.
Das klingt jetzt so, als würden Kiel und St. Pauli kaum die Wende schaffen können, um irgendwie doch noch den Klassenerhalt zu erreichen. Braucht man die beiden Clubs dann tatsächlich in der Bundesliga? Sind das so die berühmten Farbtupfer, die es ein bisschen bunter machen? Oder wünscht man sich doch, wenn man in die zweite Liga guckt, so Traditionsvereine, Hertha, Köln, HSV, Nürnberg, Hannover, man hört ja gar nicht mehr auf, das aufzuzählen. Sportlich haben die zwei es natürlich verdient, wir haben nicht aufgestiegen. Ne? Aber man sieht ja doch, dass sie ein bisschen personell dünn besetzt sind, um wirklich mithalten zu können. Da werden wahrscheinlich die großen Clubs dann mehr Kräfte bündeln und freisetzen können, um sich zu präparieren. Wie geht man mit so einer Situation um? Augen zu und durch oder irgendwie darum kämpfen, in der Klasse zu bleiben? Darmstadt 98, auch sang- und klanglos abgestiegen, jetzt den Trainer inzwischen Eberknecht gefeuert, weil man sogar in der zweiten Liga durchgereicht wird. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man oben in die erste Liga reingeguckt hat und dann durchgereicht wurde, weil dann keine Kraft mehr für die Zweitliga war nach dem Abstieg.
Ja, also die erste Frage, brauchen wir die in der ersten Liga? Also brauchen tun wir sie natürlich nicht. Sie haben sich qualifiziert. Ich als alter Stuttgarter Kickers-Fan muss dazu sagen, ich habe damals furchtbar gelitten, weil immer alle gesagt haben, kein Mensch braucht die Stuttgarter Kickers in der Bundesliga. Uli Hoeneß hat damals gesagt, vor dem ersten Spiel, wenn man gegen eine Mannschaft wie Kickers nicht 3-0 gewinnt, müsste man eigentlich das Eintrittsgeld den Zuschauern zurückgeben und hat damals für Aufruhr gesorgt. Ich finde schon, also die haben sich qualifiziert, dann guckt man sich das auch mal an, so wie die das hinkriegen. Wenn es dann irgendwann sozusagen peinlich wird und die nur noch Dosenfutter sind, dann macht es natürlich keinen Spaß mehr. Aber es macht ja auch Spaß zu sehen, wie die, das klingt jetzt blöd, aber wie die leiden und wie die kämpfen und wie die irgendwie alles versuchen, um mal eine kleine Serie zu starten oder irgendwas. Das gehört ja auch dazu, dass so kleine Wunder dann passieren und dass eben nicht so ein Tasmania Berlin, wie viele Spielpunkte haben die geholt? Ein Sieg, glaube ich, in der ganzen Saison.
Schalke-mäßig. So, aber Dosen.
So, das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr.
Das ist natürlich ein wunderbarer Begriff, wenn FC St. Pauli gegen RB Leipzig spielt. Ja. Das ist ja der Kampf der Kulturen, ne? Die Neureichen gegen dann die selbsterklärten Erfinder des deutschen Fußballs. Da wird es natürlich auch Brisanz geben. Siehst du da auch den Kulturclash zwischen den beiden?
Ja, da ist er ja wirklich da. Da macht ja auch keiner einen Hehl draus. Also, dass die St. Paulianer Leipzig hassen, das trifft ja aus jeder. Das triefte ja letztes Jahr sogar aus deren Pressemitteilung, ne, als sie sich weigerten, das Stadion herzugeben für das Pokalspiel gegen Leipzig. Ich weiß nicht mehr, welcher Hamburger Verein war das, kleiner Hamburger Verein hatte sich für den DFB-Pokal qualifiziert, spielte gegen Leipzig, wollte in St. Paul, am Millerntor spielen und Leipzig sagte, das kriegen die nicht. Pauli sagte das, wir wollen unseren Rasen schonen und sowieso würden wir das Konstrukt RB Leipzig nicht unterstützen. Ja, das finde ich dann immer so ein bisschen lächerlich, aber gut, das ist halt Fußball, das ist halt so ein bisschen konservativer am konservativsten. Und da versucht man sich gegenseitig zu unterbieten und das kann ich nicht verstehen. Ich finde, dass natürlich gerade so ein Spiel dann ganz toll ist, jetzt zu gucken, wie die, wenn die aufeinander krachen, was da passiert. Und natürlich ist Leipzig Favorit, großer Favorit. Aber warum soll St. Pauli nicht irgendwie auch mal was Tolles hinbekommen? Wäre natürlich lustig, wenn es ausgerechnet in dem Spiel passiert.
Mit Abwesenheit von Malte Asmus hole ich jetzt die Glaskugel raus. Ja, ist hier auf dem Tisch ist zumindest eine kleine Kugel, ne? So tak, 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 nicht aus Glas, sondern aus Plastik, passt zu RB Leipzig. Wie ist denn dein Tipp, FC St. Pauli gegen RB Leipzig?
Ich habe 4-1 von Leipzig getippt.
Also du hast kein Mitleid mit den Kleinen.
Weil ich, meine Tipps sind ja keine Mitleidsbekunden. Beileids- oder Mitleidsbekundungen, sondern ich überlege ja dann, wie, was genau, wie kann sowas ablaufen? Und im schlimmsten Fall ist es halt so, dass die ein frühes Tor machen, die Leipziger, und die St. Paulianer rennen an wie verrückt, und dann fällt noch eins und irgendwann fällt noch eins und dann machen sie einen Ehrentreffer und dann sagen die anderen, aber jetzt wollen wir aber doch nochmal die Sache gerade rücken, und dann ist es 4-1. 4-1 und 3-1 sind meine zwei Lieblingsergebnisse. Du hast dein Lieblingsergebnis.
Nein, habe ich noch nicht gesagt. Ich wollte nur sagen, ich werde allerdings Kaiserslautern in den HSV gucken. Ja, das finde ich ist ein großartiges Spiel. Erstligareif in der zweiten Liga. Und mein Tipp, der mich verfolgt, seitdem ich Fußball kenne, das war nämlich das allererste Ergebnis, das ich in meinem Leben gehört habe. Damals als, müsste 5-6 gewesen sein, aus dem WM-Endspiel 1974, nämlich 2-1. Deswegen tippe ich am liebsten immer 2-1. Also zwei Dinge sind mir aus diesem Spiel hängen geblieben. Erstens, dass es 2-1 ausgegangen ist. Und dass mein Vater zu dem Spiel nur den trockenen Satz sagte, scheiß Holländer. Insofern sieht man, dass da alles möglich ist an der Stelle. Ne? Also, ganz viel Spaß. Und wenn ihr lesen wollt, wie Alex Steudel zu Kreuze kriechen muss, weil seine Tipps alle schiefgelaufen sind, am Montag gibt es wieder seine Kolumne. Einfach www.feverpitch.de den Newsletter bestellen oder hier diesen Podcast abonnieren, weil falls er ganz daneben liegt, werde ich ihn natürlich weiterhin hier kriegen in unserem Fever Pitch Podcast. Alex, vielen Dank, schönes Wochenende und ganz viel Spaß. Ne?
Danke auch, dir auch.
Ciao, ciao.
Bis dann, tschüss.